Hier ist Bernadette Spitzer und ich freue mich, dass Sie mich auf einen weiteren Kirchenspaziergang begleiten. Es geht in eine sehr bekannte und doch irgendwie geheimnisvolle Kirche in der Wiener Innenstadt, die in den Sissi-Filmen als Augustinerkirche verkauft wird, in Wirklichkeit aber die Michaelerkirche ist. Mit ER am Schluss, nicht mit A, denn sie ist nicht einer heiligen Michaela geweiht, sondern dem Erzengel Michael. Der prangt gut sichtbar gleich oberhalb des Portals. Die Kirche steht auf dem nach ihr benannten Platz und zählt zu jenen Gebäuden, die ihn formen. Sie ist eingebettet oder eingequetscht, wie man es nimmt, in zwei Häuser, dem großen und dem kleinen Michaelerhaus. Das linke, große, ist besonders interessant, denn dort wohnten unter anderem Josef Haydn und der berühmte Barockdichter Pietro Metastasio. Gedenktafeln erinnern an sie. Die Musik, die sie durch den Spaziergang begleiten wird, stammt von einer Lokalmatadorin. Marianna Martinez war Schülerin von Josef Haydn und komponierte eine Messe, die 1761 in der Michaelerkirche uraufgeführt wurde. Danach war jahrhundertelang Stille und im September 2025 gab es ein Revival. Die letzte berühmte Bewohnerin des großen Michaelerhauses links von der Kirche war die Schauspielerin Elfriede Ott. Sie war dort 86 ihrer 93 Lebensjahre zu Hause. Rechts von der Kirche ist das kleine Michaelerhaus mit einem Durchgang zur Habsburger Gasse. Der Michaelerplatz pulsiert. Neben Menschen, die hier arbeiten, wälzen sich Touristengruppen vorbei und im Minutentakt durch die Kirche. Die Michaelerkirche zählt zu den ältesten der Stadt. Sie wurde vermutlich um 1220 errichtet, also vor gut 800 Jahren, und ist seit 1288 Pfarrkirche. Zu der Zeit war sie eine von drei, neben der Stephanskirche und der Schottenkirche. Somit ist sie eine Gründung aus der Zeit der Babenberger. Die residierten am Hof, also am heutigen Platz am Hof, der so heißt, weil eben dort der Hof der Babenberger war. Allerdings gehörte die Michaelerkirche weder den Babenbergern noch einem Orden oder der Diözese, sondern der Stadt Wien, die daher alle Kosten zu tragen hatte. Die Habsburger, die später ganz in der Nähe der Michaelerkirche ihre Burg, die Hofburg, ausbauten, fanden das sehr praktisch und machten sie zu einer Hofkirche. Bis 1784 blieb sie das. Durch einige Umbauten im Laufe der Jahrhunderte ist die Michaelerkirche vor allem von außen nicht in ihrem romanischen Kern erkennbar. In der Kirche empfängt mich einer der Kenner, der Salvatorianer und frühere Pfarrer Pater Peter van Meyl, unüberhörbar ein gebürtiger Niederländer. Was im Raum sofort auffällt, ist unter anderem, dass man bis zum Altar gehen kann, ohne durch ein Gitter oder durch einen Ticketschalter zum Kauf einer Eintrittskarte aufgehalten zu werden. Das ist eine bewusste Entscheidung gewesen, sagt Pater Peter.
Die Kirche ist eigentlich die beste Werbung der Persönlichkeit des jeweiligen Verantwortlichen. Wenn ich an eine Tankstelle komme und ich brauche Sprit für mein Auto und die Tankstelle ist geschlossen, dann werden die Leute zu Recht böse. Wenn die Leute in die Kirche gehen, kommen vor eine geschlossene Tür, dann werden sie zu Recht böse.
Pater Peter ist ein großer Fan seiner Kirche. Seine Begeisterung ist unüberhörbar.
Immer wenn ich Führungen gebe, wenn Sie in die Michaela kommen, dann wissen Sie gar nicht, wo Sie hinschauen sollen. Sollen Sie hinaufschauen, links und rechts? Oder wo sollen Sie hinschauen? Und dann fangen wir an, mit kleinen Orten zu erklären. Zum Beispiel hier, ja, links von mir.
Gehen wir das hin gleich?
Gehen wir hin.
Heißt das eine zugemauerte Tür? Oder? Man sieht es schlecht.
Die Leute müssen bei mir immer selbst zu der Entdeckung kommen und selbst fragen, was ist das? Die fragen zum Beispiel, was ist hinter dieser Tür? Dann sage ich ihnen, hinter dieser Tür steht jetzt das große Michaelerhaus, können Sie gar nicht sehen. Aber was war im Jahre 1225 hinter dieser romanischen Pforte? Da war der Eingang der Kirche. Also die Leute sind hier durch dieses romanische Portal in die romanische Kirche gekommen und ist jetzt zu. Warum ist sie zu? Die ist zugemacht worden damals, als man das große Michaelerhaus gebaut hatte. Aber die Leute sind so interessiert, die gehen dahin, kommen Sie mal mit. Und was tun sie? Das können wir auch feststellen. Das ist so etwas wie die Klagemauer in Jerusalem. Das heißt, sie nehmen kleine Zettelchen und stecken die hier hin. Auch das gibt es.
Vom Eingang aus links sieht man das Portal und dahinter die Mauer aus dem 18. Jahrhundert.
Und wenn Sie hier stehen und Sie schauen dann Richtung auf dem Altar, ja, dann sind Sie in die romanische Welt. Und da muss ich den Leuten erzählen, dass die Kirche gebaut wurde als romanische Kirche. Was heißt das? Dann sage ich, man kann die Kirche eigentlich nur gut verstehen, wenn man die Bibel gut versteht. Im Buch der Offenbarung steht, dass der Ort Gottes, die Bleibe Gottes bei den Menschen, eigentlich im neuen Jerusalem ist, gebaut auf 12 Säulen. Und wenn Sie mit mir zählen, sehen Sie auf der linken Seite 6 Säulen und auf der rechten Seite 6 Säulen. Und hoppla, sind wir im Buch der Offenbarung.
Okay, das heißt, diese Säulen, können die noch zum romanischen Bestand?
Das ist das Grundwerk der romanischen Kirche.
Im Mittelschiff der Kirche sieht man Stilelemente aus der Zeit, etwa Kapitelle mit verschlungenen Gewächsen. In der zweiten Hälfte des 13. Jahrhunderts wurde das Langhaus gebaut, das sich bis heute in seiner damaligen Form erhalten hat. Genau datieren kann man das Mittelschiffgewölbe, das nach dem großen Stadtbrand 1276 erbaut wurde.
Na gut, dann wandern wir weiter in die Gotik. Ist die Kirche jemals architektonisch verändert worden? Das ist ja bei vielen Kirchen der Fall. Das sieht man oft gar nicht mehr, wie sie ursprünglich ausgeschaut hat.
Ich sage, unsere Kirche ist eine Patchwork-Kirche. Die Leute sollen sich nicht wundern oder ärgern, dass wir Patchwork-Families haben. Die Kirche ist das beste Beispiel. Und alles passt so schön zusammen.
Ich als Laien würde jetzt meinen, dass es eine dreischiffige Kirche ist.
Ja.
Das heißt, das war ursprünglich schon in der Romanik so.
In der Romanik noch nicht, Seitenschiff, das ist in der Barockzeit, die Kapellen sind in der Barockzeit angebaut worden. Hier auch.
Und hier auch.
Angebaut. Ja. Der Chorraum ist auch weiter angebaut. Das können Sie, wenn wir ein paar Schritte weiter gehen, sieht man, dass eigentlich sehr deutlich diese Fenster, das scheint barockisiert zu sein, denken Sie das weg, dann haben Sie eine schöne romanischen Bogen. Ja. Und auf der linken Seite sehen Sie das auch. Und hier sehen Sie auch, hier fängt irgendwie ein Vorraum an.
Nun führt mich Pater Peter in einen öffentlich nicht zugänglichen Seitenraum, wo eine weitere Entdeckung gemacht worden ist. Ein zweiter romanischer Eingang. Allerdings wurde er nicht durch Zufall entdeckt, sondern anhand eines alten Plans.
Sagen Sie, wir gehen da gerade an den Schätzen der Kirche vorbei, oder? Am Kirchenschatz,
mit den Kronen. Ein anderes Thema. Die Fernsehleute, die sind natürlich alle geil, wenn sie das filmen können. Ja. Hierüber kann man ein bisschen erzählen, indem man sagt, zum Beispiel diese zwei Kronen, das waren zwei Originalkronen, die früher auf der Maria Candida, das ist das schöne, attraktive Bild, das wir im Priesterraum, im Chorraum haben, wo diese zwei ursprünglich original waren. Wenn wichtige Leute hier beerdigt wurden, bekamen die natürlich alle eine Krone. Ein Priester bekommt seinen Kelch, ein Herrscher bekam seine Krone.
Wo, aufs Grab oder auf dem Sarg? Oder?
Auf dem Sarg, mhm. Auf dem Katafalk. Mhm. Und wir hatten die oben in unserem, ja, sagen wir es mal, deftig Abstellraum oder kleines Museumchen. Und dann habe ich gesagt, das ist etwas, was die Leute sehen müssen. Sehen, nicht, andere, nicht berühren. Und das ist so etwas, was man zeigen kann.
Zu sehen sind die goldenen Kronen und die Papsttiara, die nicht aus Metall, sondern aus Holz gefertigt sind, im Rahmen von Sonderführungen. Zurück im Kirchenraum hört man ätherische Klänge, ruhige spirituelle Musik, die beruhigend wirken soll. Und es riecht dezent nach Weihrauch. Und nun stehen wir vor dem Hochaltar aus dem Jahr 1781.
Bewegen wir uns da jetzt, wenn wir jetzt schon stehen vor dem Hochaltar, ins Barock, oder?
Jetzt sind wir vollkommen ins Barock. Sie fühlen sich schon in dem barocken Himmel.
Ja.
Man hat aus der Gotik, aus diesem Fenster, einen barocken Himmel gebaut mit dem sympathischen Auge Gottes, nicht strenge Auge Gottes, sondern mit dem sympathischen Auge Gottes, das auf die Menschen hinschaut. So sind wir jetzt hier in diesem Chorraum. Sehen Sie? Sehen Sie? Ich erzähle Ihnen nachher, warum das so ist.
Pater Peter lenkt meinen Blick auf einen Heiligen, der mir bekannt und wieder unbekannt vorkommt. Er hält einen Pfeil in der Hand.
Der heilige Sebastian aus Rom kennt jeder, aber so kennt ihn niemand.
Nein.
Nein, denn wir sagen, der wurde ja mit dem Pfeil getötet. Und hier ist er so mutig, der nimmt seinen Pfeil, nimmt ihn in die Hand und zeigt mit dem Pfeil irgendwo hin. Dann frage ich die Leute, wo weist dieser Pfeil hin?
Auf den Altar, da in Richtung Tabernakel. Dort? Stimmt das?
Ich sage das ganz ehrlich. Ich hab noch nie so eine korrekte erste Antwort bekommen. Noch nie.
Glück gehabt. Pater Peter erklärt mir den Hintergrund. Es hat zu tun mit den Barnabiten, die bis vor 100 Jahren die Kirche betreuten.
Als die Barnabiten 1626 nach Wien kamen, war die Stadt Wien für 80% evangelisch. Also die Barnabiten mussten Wien rekatholisieren. Und das haben sie gesagt, sie sagen, Moment mal, eine Kirche muss einen Mittelpunkt haben. Und wenn wir uns jetzt umdrehen, dann sehen wir, wie die Leute auf dem Michaelerplatz vorbei hopsen. Abends ist es draußen dunkel. Hier ist das Licht. Unsere Ikone wird angestrahlt. Und die Leute kommen wie die Motte zum Licht und fühlen sich hier wohl. Das heißt, diese Linie ist ganz wichtig, inhaltlich, weil ich habe hier den Altar, ich habe hier die Musik und ich habe die Menschen, die draußen sind. Was wollen Sie noch mehr?
Nun fällt etwas auf. Die Kirche ist dem Erzengel Michael geweiht, aber auf dem Hochaltar findet man ihn nicht. Man sieht ihn dahinter an der Wand auf einem prächtigen Alabasterrelief aus Stuck, wo er die bösen Engel aus dem Himmel stürzt. Und doch war es ein Thema, wer vorne und wer hinten sein darf. Ein Wunderpunkt sozusagen.
Da gab es Probleme. Sind wir eine Michaelerkirche oder eine Marienkirche? Weil so viele Marienandachten hier stattfanden. Was ist die Lösung? Wie heutzutage, wenn du ein Problem hast, mach die Bibel auf und versuch die Bibel zu verstehen. Sie haben die Bibel aufgemacht, Buch der Offenbarung gelesen, Kapitel 12. Am Himmel war ein großes Zeichen. Eine Frau erscheint mit einem Kind. Das Kind wird geboren. Auf der anderen Seite steht ein großer Drache. Versucht, dieses Kind und die Mutter zu zerstören. Und in dem Moment kommt der Michael und rettet die Frau. Dieser fotografische Moment ist hier festgelegt. Der Michael mit seinen Jungs schmeißt die Engel auf die Erde und kommt Maria zu Hilfe.
Fast könnte man das als österreichische Lösung bezeichnen. Auf dem Hochaltar prangt ein Mariengemälde, Mutter und Kind, genannt Maria Kandia. Kandia war einst der Name von Heraklion, der Hauptstadt von Kreta. Die Figur ist im Zuge einer osmanischen Belagerung 1672 an den Kaiserhof in Wien gelangt und in die Michaelerkirche gebracht worden.
Ist dann sozusagen dieser Altar um dieses Gemälde herum konzipiert worden? Also um die Ikone herum konzipiert worden?
Ich denke, ja. Weil sie gesagt haben, jetzt haben wir einen Kompromiss. Wir haben einen Kompromiss. Der Michael, unser großer Boss, steht nicht nur vorne der Kirche, sondern hier ist er und die Madonna. Und wenn Sie es noch genau wissen wollen, auf der anderen Seite haben wir die Madonna, die Schlange zertritt. All inclusive, so könnte man sagen. Ja, also für die Insider könnte man wirklich eine Bibellesung durch die Kirche machen. Angefangen mit der romanischen Struktur. Wirklich, das ist interessant.
Teil des Hochaltars ist eine Mauer und auf dieser sind die vier Evangelisten, ähnlich wie griechische Philosophen als lebensgroße Figuren auf einer Mauer sitzend, die Beine baumeln lassend und sie lesen Bücher. Teilweise tun sie so, als hätten sie mit den beiden lebensgroßen Engeln, die das Marienbild Maria Kandia halten, nichts zu tun. Sehr originell. Man möchte sich zu den Evangelisten auf die Mauer dazusetzen und mit ihnen plaudern, denke ich mir. Dreht man sich vor dem Altarraum um, fällt der Blick zum einen durch den Haupteingang hinaus auf den geschäftigen Michaelerplatz. Zum anderen fällt er hinauf auf den Chor und ein großes Fenster. Doch, was ist das?
Sagen Sie, ist das ein Vorhang?
Ja, die Leute fragen...
Wieso haben Sie da einen Vorhang?
Die Leute fragen, erzählen Sie was über die Pfeife, die fragen immer, warum ist dieser schäbige Vorhang?
Ja. Schäbig habe ich nicht gesehen.
Nein, aber macht es ein bisschen plastisch. Ganz einfach, ich habe Ihnen erzählt, gegen 16 Uhr kommt das helle, warme Sonnenlicht in die Kirche. Und unser Organist, der leidet schon, wenn er sieht, dass das Holz ist 100 Jahre älter als die Orgel und die Orgel ist 300 Jahre alt. Das heißt, das Holz ist 400 Jahre alt, wenn die Sonne in all ihrer Kraft auf die Pfeife und auf das Holz scheint. Das ist erstens. Zweitens, früher war das kein Problem, weil der Priester mit seinem dicken Rücken stand zu dem Volk. Hier hat alles geschehen. Heutzutage muss der Pfarrer muss sich präsentieren, muss sagen, hallo, schön, dass ihr alle da seid. Aber wenn dort kein Vorhang ist, halten Sie das nicht aus.
Also das ist ja wirklich gegen die Sonneneinstrahlung dagegen,
so ist es.
Dass das nicht,
ja.
Und dass eben das Holz nicht zerstört wird,
ja.
Ausgebleicht wird.
Hinter dem Hochaltar verbirgt sich übrigens ein Relikt aus der Zeit der Vorgänger der Salesianer, der Barnabiten. Sie waren Mönche und beteten daher gemeinsam das Chorgebet. Das Chorgestühl ist noch vorhanden, eben hinter dem Hochaltar. Doch was stand da vor dem aktuellen Barocken? Dazu später mehr. Pater Peter gehört dem Orden der Salvatorianer an. Sie haben die Kirche 1923 übernommen, da die Barnabiten ausstarben. Das ist auch schon wieder mehr als 100 Jahre her. Mit dem italienischen Orden, der im 17. Jahrhundert von Kaiser Ferdinand I. nach Wien geholt wurde, zog das Barock ein. Dabei wurde aber nicht alles Alte zerstört, wie man das im Barock gerne machte. Ganz vorne rechts ist eine weitere Kapelle, die gotische Kreuzkapelle. Pater Peter zeigt mir einen steinernen Hund an der Mauer, nicht ganz ohne Schmunzeln.
Aber du kennst doch den Ausdruck, ich bin auf den Hund gekommen. Was bedeutet das? Kein Spitzschuli, du hast kein Geld mehr. Das heißt, dass diese Kirche gebaut wurde, hat der Architekt auch Probleme mit dem Geld, war kein Geld mehr da. Das hat auf einmal hat er das dargestellt.
Nun führt mich Pater Peter zur Kapelle auf der gegenüberliegenden Seite, also links vom Hochaltar. Auf dem Altar steht der alte Tabernakel, ein wunderschönes Stück, gut platziert, aber im Vergleich zum aktuellen im Hochaltar sehr bescheiden. Er ist aus Ebenholz, Schildpatt, Silber und Messing. 1642 erworben, stand er bis 1781 auf dem Hochaltar.
Die Barnabiten sind aus Mailand gekommen, 1626, und wollten natürlich auch unterstreichen, katholisch, Eucharistie ist the best of the best. Der Altar ist natürlich the best of the best, mit den Säulen, mit dem Ivory, sagt man auf Englisch.
Also Elfenbein.
Elfenbein,
Schild,
ja, Schild, Kröte, ja. Und dann Reliquiarien, also immer die Bezug zu den Märtyrern, zu den Heiligen, die wir hier haben, und dann die Mutter Gottes. Also eigentlich, um es in einem zu sagen, das typische Katholische, die Reliquien als Beziehung zu den Heiligen, die Mutter Gottes, die hier verehrt wird, und dann das Brothäuschen, der Tabernakel, wo das Allerheiligste, das Gesegnete, das verwandelte Brot aufbewahrt wird. Und das war früher auf dem Hauptaltar. Und wenn Sie das vergleichen mit dem jetzigen, dann ist das ein Peanuts.
Das stimmt.
Nun lenkt Pater Peter meinen Blick auf etwas für eine österreichische Kirche Ungewöhnliches. An der Seite ist eine lebensgroße Figurengruppe zu sehen, ganz in Weiß gehalten. Sie stellt die Grablegung Jesu dar, hergestellt 1803. Vor allem südamerikanische Touristen würden hier in die Knie gehen, sagt Pater Peter.
Und das ist eigentlich für die Touristen der eigentliche Renner. Das heißt, Südamerikaner gehen alle da in die Knie.
Und überall in der Kirche sind auf Bögen oder auf der Wand Reste alter Fresken zu sehen. Blickt man auf die rechte Seite, so fällt eine Seitenkapelle auf, die besonders prächtig ausgestaltet ist.
Die erste barocke Kapelle in Wien. Gerade gebaut in einer Zeit, wo dieser verdammte 30-jährige Krieg in Europa stattfand. Oben steht Christus auf dem Berg Tabor mit den drei schlafenden Aposteln. Im Laufe der Zeit hat man von Jesus eine Maria gemacht. Das ist natürlich. Aber jetzt ist die Maria weg und es ist Jesus mit den drei Aposteln. Also es ist die Verklärung Jesu auf dem Berg Tabor.
Die Figur des Jesus ist in der Tat seltsam, denn er trägt die für Maria typischen Farben Rot und Blau anstatt des für ihn typischen Weiß. Auf den ersten Blick würde man ihn daher für seine Mutter halten. Ein Kuriosum, so eine Art Trans-Jesus. Ein weiteres Kuriosum ist, dass die Kirche den Zweiten Weltkrieg fast unbeschadet überstanden hat, dass aber im Jahr 1590 der Kirchturm einstürzte, aufgrund eines Erdbebens in Neulenkbach, das immerhin 45 Kilometer entfernt liegt. Wir sind am Ende unseres Spaziergangs angekommen.
Ja, ja, vielen herzlichen Dank.
Ja.
Das war jetzt toll.
Naja.
Aber es gibt noch mehr zu sehen. Bei Führungen kann man die berühmte Gruft besichtigen, wo tausende Menschen bestattet worden sind und viele nicht verwest, sondern mumifiziert. Ebenso zugänglich mit Führung ist die Bibliothek. Bis 1508 gab es um die Kirche herum einen Friedhof, Zeugnis davon gibt heute noch ein Ölberg-Hochrelief im Durchgang zur Habsburger Gasse. Mit dem Verbot des Friedhofs verlagerte er sich in den Keller, in die Gruft, aber natürlich nur für die Reichen. Die Armen wurden außerhalb der Stadtmauer beigesetzt. Apropos Friedhof, nach dem Tod Mozarts stiftete Emanuel Schikaneder, der Librettist der Zauberflöte, in der Michaelerkirche eine Messe, ex Equien genannt, bei der vermutlich die fertigen Teile des Requiems uraufgeführt wurden. Diese Messe war übrigens nicht billig. Ein schöner Sarg kostete damals zwischen 3 und 17 Gulden, die Messe 26. Das macht deutlich, welch hohen Stellenwert Mozart hatte. Noch viel weiteres gibt es in der Michaelerkirche zu sehen. Sie ist eben, wie es Pater Peter sagt, eine Patchwork-Kirche, zusammengesetzt in 800 Jahren. Sie hat unter der Woche von 7 an Sonn- und Feiertagen von 8 bis 22 Uhr offen. Alle Infos über Führungen und überhaupt finden Sie auf der Webseite der Kirche unter michaelakirche.at.